Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und bei mir zu Gast Margareta Ziplis. Hallo, Frau Ziplis.
Hallo.
Frau Ziplis, unser Thema heute ist erfahrbarer Atem, dazu aber erst ein bisschen später noch mehr. Und zunächst mal, wie immer in der Plattform, eine kleine Vorstellungsrunde, bitte.
Ja, Margareta Ziplis, ich lebe jetzt in Neu-Ulm und Vorstellung. Ich bin 66 Jahre alt inzwischen geworden und habe die letzten 20 Jahre mit dem erfahrbaren Atem mein Leben anders gestaltet als vorher. Ich war über 37 Jahre Personalsachbearbeiterin und 24 Jahre Betriebsrätin. Und das beißt sich ein bisschen. Als Personalsachbearbeiterin, da weiß man viel zu viel. Und als Betriebsratsvorsitzende, ich war dann auch 8 Jahre Vorsitzende, da ist es so, dass man ja immer für die Mitarbeiter sehr zuständig sein ist zuständig. Gleichzeitig ist aber als Personalsachbearbeiterin eine hohe Verbindung auch mit der Firma da. Und das in Einklang zu bringen, das war manchmal richtig, richtig Stress. Mhm. Und in dieser Zeit habe ich dann gesucht, was könnte ich machen? Ich habe 7 Jahre Yoga gemacht. Hat mir sehr gut getan, kam immer wie ein Vögele raus und am anderen Tag, wenn ich meinem Chef dann wieder gegenüberstand, dann war aber die Leichtigkeit wieder weg.
War es wie das Hühnchen mehr?
Dann war wie das Hühnchen. Ich habe mich natürlich nicht so fortgebildet gefühlt und das Standvermögen hat so ein bisschen gekränkelt und Durchsetzungsfähigkeit, ich musste mich dann immer so ganz arg anstrengen. Es war mehr Kampf als Freude. Und ja, und dann ist mir irgendwann der erfahrbare Atem über den Weg gelaufen und damit hat sich vieles verändert.
Wie ist denn der Ihnen über den Weg gelaufen? Bestimmt in Form einer Person oder wie?
Ja, der ist mir in Form einer Person über den Weg gelaufen. Eine unserer Angestellten, die wollte unbezahlten Urlaub, obwohl sie ja 6 Wochen Urlaub im Jahr am Stück nehmen konnte. Und wollte noch dazu 3 Wochen unbezahlten Urlaub. Und da war ich so schon sehr überrascht drüber und habe sie dann gefragt, was machen Sie denn? Naja, sie geht mit ihrem Freund mit dem Kompass durch Kanada. Und dann habe ich gedacht, naja, also das schaffe ich in meinem Leben wahrscheinlich nimmer. So sportlich bin ich denn doch nicht. Und habe sie gefragt, ob sie denn fotografiert, ja, und ob ich denn irgendwann vielleicht die Bilder sehen könnte. Und ja, hat sie so bejaht und irgendwann, ein Vierteljahr später, kam ein Anruf. Ich habe schon gar nicht mehr dran gedacht, es war ja alles abgeschlossen, personalmäßig. Und dann durfte ich die Bilder sehen und bei der Gelegenheit hat sie gesagt, und einmal im Jahr gehe ich eine Woche zum Atmen und das ist wie 3 Wochen Erholungsurlaub. Dachte ich, effektiv, gut, mache ich auch. Kann man das so machen? Ja. Und die war so irgendwie ganz nett und hat gemeint, also demnächst würde sie wieder 4 Tage nach Freiburg gehen. Sie kennt da einen Student, da darf sie auf einer Matratze schlafen. Und wenn ich Lust hätte, sie könnte ja fragen, ob da noch eine Matratze hätte, dann könnte ich dann doch mit ihr da hingehen. Naja, das haben wir gemacht und erstmals in meinem Leben, ich hatte ja als Kind schon einen Wirbelsäulenunfall, hatte ich dann einen atmenden Rücken und keine Schmerzen mehr. Und das war für mich so der Beginn, wo ich für mich gemerkt habe, hoppla, das geht ja auch anders. Es kann sehr viel Wohlgefühl im Körper sein, von dem ich noch gar nichts kenne. Und ja, da bin ich auf der Spur geblieben. Das war am Anfang einmal im Jahr, 5 Tage, dann auch mal im Odenwald, dann am Ammersee bei der Ilse Middendorf persönlich. Und irgendwann war es dann doch so, dass ich das Gefühl hatte, also wenn du noch mehr Bodenfestigkeit und Durchsetzungsfähigkeit haben möchtest und wenn du deine Rente in Gesundheit erreichen möchtest, denn da bin ich plötzlich Vorsitzende geworden, als mein Vorgänger von der Kur kam und gesagt hat, also die Ärzte haben ihm gesagt, wenn er wirklich noch in Rente gehen wollte, dann müsste er den Job abgeben. So hatte ich denn plötzlich als Stellvertreterin diesen Job. So etwas mit Jungfrau zum Kind.
Jetzt möchte ich aber nochmal mit dem Rücken, mit dem Atmen, dem Rücken nachfragen. Weil gelegentlich habe ich auch mal so Rückenprobleme. Vor ein paar Jahren war es ja ziemlich übel, jetzt geht es wieder. Wie hat man sich denn das vorzustellen? Also das heißt, Sie haben gesagt, Sie haben immer Rückenprobleme gehabt und dann erfahren Sie, dass Ihr Rücken atmen kann.
Ja, Ilse hat 5 Atemräume benannt. Muss ich ein bisschen ausholen.
Also erstmal, gut, dann reden wir mal über die Frau Professorin Ilse Middendorf, heißt
ja.
Sie. Ja.
Also. Sie hat in Berlin ein Institut gegründet, war ursprünglich Gymnastiklehrerin, hat sich aber schon als Kind, als 11-Jährige in der Sonne stehend im Garten ihrer Eltern, hat sie mal die Arme in den Himmel gereckt und sie hatte plötzlich das Erlebnis oder diesen inneren Impuls, atme. Und das war für sie so ein eindrückliches Erlebnis, dieses Erfülltsein vom Atem, dass sie dem auf der Spur geblieben ist, hat dann bei Wenning, einem Holländer, gelernt. Der hatte Verbindung mit C.G. Jung. Und sie hat bei ihm viel gelernt. Sie war 30 Jahre bei ihm. Da hat sie schon das eigene Institut am Viktoria-Luise-Platz gehabt und hat auch schon ausgebildet. Da hat er ihr irgendwann eine Rose überreicht und hat gesagt, jetzt bist du eigenverantwortlich, du kannst so gehen. Ja, ich hatte das Glück, noch viele Jahre bei ihr zu lernen. Sie war an der Musikhochschule in Berlin, war sie Professorin, da ist sie berufen worden, hat auch mit ganzen Orchestern gearbeitet, hat viel mit Schauspielern und Sängern gearbeitet, um diese Atemräume zu haben, also um die sich selber zu erarbeiten. Und deswegen heißt es halt auch Atemarbeit. Es ist eine sehr gewinnbringende Arbeit, aber es braucht Neugierde, es braucht Forschergeist. Es ist eine Arbeit, die viel mit Kreativität dann nachher auch zusammenhängt. Aber wir machen ganz, ganz leichte Übungen und doch sind wir immer an der Forschung, was macht denn da der Atem draus?
Jetzt möchte ich aber trotzdem nochmal wieder auf den Rücken zurückzukommen. Das war ja Ihr Einstiegserlebnis. Wie haben Sie das empfunden? Ich kann mir das ein bisschen schwer vorstellen, aber ich möchte es gern nachvollziehen können.
Ja, wenn Sie zum Beispiel, also wir arbeiten, 3 Dinge sind es, die wir im Körper erleben können. Der Atem, denn wenn wir die Hand auf die Mitte legen, auf die Bauchmitte ungefähr, dann geht es ja rein und raus. Da können wir die Atembewegung wahrnehmen. Also wir arbeiten nicht gleich mit der Nase, denn der Mensch braucht zuerst eine ganze Weile, wo er den Willen nicht einsetzt. Und wenn wir die Hände auflegen, dann haben wir ja da eine Empfindung. Also das heißt, die Empfindung ist etwas ganz Wichtiges und das ist zu trennen von dem, dass wir irgendetwas beurteilen. Also die reine Empfindung ist warm, kalt, ist leicht oder schwer. Und wenn wir jetzt in dieser Empfindung bleiben, dann merken wir mit der Zeit, dass sich der Raum, der Bauchraum von alleine füllt, ohne dass ich was dazu tue. Und ich nehme den Willen raus. Es ist dieses empfangende Prinzip, nicht das willentliche Prinzip. Das steht obendran. Also Atem sammeln, nicht vom Kopf her konzentrieren, sondern das Sammeln in den Leib und dann das Empfinden. Die 3, die geben sozusagen dieses Dreieck, aus dem heraus der Atem heilend wirken kann. Und wenn Sie sich dem Rücken sammelnd zuwenden, das heißt, Sie spüren Ihren Rücken und da gibt es viele schöne Partnerübungen, wo wir auch mal ganz langsam mit den Händen den Rücken streichen, ohne jeden Druck, sodass Sie sich in den Rücken sammeln können, dann entsteht da ein Empfindungsfeld. Aus dem heraus gibt es eine Übung, wo wir ganz langsam und empfindungsfähig den Rücken beugen und vielleicht auch wieder loslassen, also nach vorne gehen, nach hinten gehen. Atemarbeit kann man eben auch noch mit, Ilse hat noch mit 97 Jahren unterrichtet, war aber immer noch sehr geschmeidig, sehr beweglich. das hört nicht auf. Und auch die Innenräume zu erkunden hören nicht auf. Das heißt, wenn Sie sich sammeln in den Rücken, und dann kommt der Atem dahin. Er wird hingelockt, aber er wird nicht willentlich hingeleitet.
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, gleichzeitig, oder das in Freiburg, das war ja so Ihr Einstieg.
Das war mein
Einstieg. Da war die Frau Middendorf da?
Nein, da war der Stefan Bischof. Der hat da, es gibt ungefähr 15 Ateminstitute in Deutschland, auch noch in Amerika. Ich habe einen, ich bilde ja inzwischen auch aus. Und da kommt Jörg Roffler, kommt dann immer mal wieder eine Woche auch hier zu mir ins Institut. Und dann gibt es in Österreich den Norbert Faller. Also es gibt mehrere Institute. Und die Christine, die ich damals kannte, die hat eben bei Stefan Bischof gelernt.
Und Sie hatten eben das Glück, dass genau diese, ja, sage ich jetzt mal, Übungen oder was es auch immer, wie man es immer nennen will, oder dass die eigentlich bei Ihnen irgendwo ins Schwarze getroffen haben, dass Sie Ihre Problemzone angesprochen haben und Sie gemerkt haben, es tut Ihnen wahnsinnig gut.
Ja, wir verarbeiten immer so von unten nach oben in der Regel. Also wir, allein wenn Sie einen kleinen Druck mit der Ferse in den Boden machen, dann werden Sie merken, dass dann der Einatem kommt. Wenn Sie sich dehnen und räkeln, werden Sie merken, da kommt der Einatem. Und viele Menschen haben den Ausatem nicht oder überhaupt den Atem gar nicht im Bewusstsein. Es gibt eben diesen unbewussten Atem, der uns unser Leben lang begleitet. Aber wir verschenken eine ganze Menge von unserer Energie, wenn wir den Atem nicht kennenlernen. Denn der Atem ist 70% des Stoffwechsels. Das heißt, wenn Sie einfach nur, und ich habe immer so das Gefühl, viele Menschen fahren wie mit angezogener Handbremse durchs Leben. Das heißt, sie nützen überhaupt nicht ihre eigene Kraft, ihre Möglichkeiten, sich zu entfalten, auch kreativ zu werden, indem sie sich selber kennenlernen, was denn ihr Körper alles noch an Schätze birgt. Wir fahren immer so weit weg. Ja? Eine Tochter von mir lebt gerade in Afrika. Die möchte da gern, dass wir auch noch kommen und sie dort so leben, sehen und erleben, wie sie dort lebt. Als sie in Uganda lebte, haben wir sie auch besucht und haben erlebt, wie wunderschön dieses Land ist. Wir fahren viel nach außen, aber was haben wir denn Schätze innen? Die Schätze innen, die könnten wir noch viel, viel mehr gründen und da liegt die Kreativität. Wir benutzen oft nur unseren Kopf und der Kopf gehört aber eigentlich ins Ganze. Und wenn wir spüren können, was uns allein in Entlastung abends, damit es wirklich ein Feierabend wird, so ein kräftiges Schütteln und vielleicht auch ein Seufzen, ein Loslassen, ja, den Ausatem loslassen, was uns das schenken kann, das ist fantastisch.
Also Sie haben jetzt da so ein richtiges Schlüsselerlebnis gehabt und haben einfach gemerkt, wenn ich das jetzt so die letzten 10 Minuten so ein bisschen rekapituliere, dass das für Sie eine ganz neue Welt ist, was ganz Wichtiges. Sie haben entdeckt, Sie wollen jetzt eben nicht mehr die Sachbearbeiterin sein, Sie wollen Atempädagogin werden. Und genau darum geht es dann nach der Musik. Radio 4FM, die Plattform, bei uns zu Gast Margareta Ziplis. Sie ist Atempädagogin und jetzt, wie angekündigt, geht es darum, wie sind Sie denn jetzt eigentlich Atempädagogin geworden? Ich meine, da war das Schlüsselerlebnis, Sie haben gemerkt, es ist was ganz Tolles, aber wie wird man dann Atempädagogin?
Ja, Atempädagogin ist in der Regel nicht für ganz, ganz junge Menschen, denn die wollen ja noch relativ schnell zum Ziel kommen. Da ist der Mensch in der Regel über 30 Jahre alt, wenn er diese Ausbildung beginnt, hat meistens schon vorher irgendetwas anderes gemacht. Und ich habe mich dann ich hatte noch zwei, drei Schlüsselerlebnisse. Eins bei Ilse Middendorf persönlich in einem Kurs und das hat auch dazu geführt, dass ich dann mich beworben habe um eine Ausbildung. Ich hatte am Ammersee ein ganz kleines Zimmer. Ich war nicht vermögend. Ich habe einfach mit dem Geld haushalten müssen, das ich damals als Personalsachbearbeiterin verdient habe. Und es war Gewitterstimmung und ich konnte überhaupt nicht schlafen. Und am anderen Tag habe ich gedacht, meine Güte, was hätte ich mit diesem Geld, was der Kurs kostet und das Zimmer kostet, alles anfangen können. Ich hätte, weiß der Herr, wohin fliegen können. Und so kam ich in diesen Kurs. Und Ilse hat 10 Minuten mit uns gearbeitet und ich saß da wie eine Königin aufrecht und war guter Laune. Und da habe ich für mich gedacht, meine Güte, was ist das, wenn man vielleicht 80 Jahre alt wird und man wäre nie mehr krantig. Das wäre doch was. Mhm. Und an dieser Spur und an dem, dass ich eben diesen Spagat zwischen Personalbüro und Betriebsratsvorsitzender zu jonglieren hatte, kam dann die Erkenntnis, jetzt bleib du mal ernsthaft dran und nicht nur 1 oder 2 Wochen im Jahr. Und da habe ich mich dann um die Ausbildung bemüht, habe mich beworben im Odenwald, im Ilse-Middendorf-Institut. Berlin war mir zu weit und ich wollte auch nicht in die Stadt. Ich wollte in Ruhe dieser Geschichte nachgehen. Ja, und dann hatten wir 18, ich hatte 17 Mitschülerinnen. Es waren lauter Frauen. Und wir haben 5 Jahre, 6 Wochen, also jeweils 5 Tage, es ging mein ganzer Urlaub drauf, Unterricht von montags bis freitags. Ja, und da steht am Schluss eine Prüfung. Ich würde heute sagen, eine Bestandsaufnahme von diesem, was sich in dieser Zeit verändert hat. Da geht es um Haltung, Aufrichtung, um Gelenke. Wo spielt der Atem überall hin? Und er spielt im Prinzip natürlich überall hin. Und ja, es hat sich ergeben, dass dann bereits nach 2 Jahren hatte ich die erste Atemgruppe, haben mich die Menschen angesprochen, du siehst so gut aus, was machst du? Ja, Atemarbeit, ja, wo kriegt man das? Naja, ich könnte eine Gruppe anfangen. Und so habe ich in meinem großen Wohnzimmer dann im Jugendstilhaus habe ich mit 7 Leuten angefangen, bereits nach 2 Jahren, also 94.
Also Sie waren da so Ihr eigener Werbeträger sozusagen. Also die Leute haben Sie angesprochen, haben gesagt, du siehst so gut aus und ja. Wie machst du das? Und so sind Sie zu Ihren
Genau, es ist entstanden.
Teilnehmern
ich habe nichts gemacht.
Das ja, ist das ist interessant, entstanden. deswegen sage ich das ja jetzt noch extra, weil das ist faszinierend. Ja, sonst verteilt man ja Zettel oder sagt, hast du nicht Lust, aber das ist jetzt interessant.
Ja, das
heißt, Ihre Ausstrahlung hat es bewirkt, ja. Dass Sie so eine Gruppe.
Ja, das war eigentlich, also ja, ich bin tatsächlich mein eigener Werbeträger. Ja. Das ist so.
Mhm. Ja, ist schon schön. Dann stellt sich für mich jetzt natürlich die Frage, wie Sie denn eigentlich, wenn man sowas wie Berufsbild überhaupt den Begriff benutzen kann, wie sieht denn das Berufsbild der Atempädagogin aus?
Also wir haben einzelne Gruppen, also Gruppenstunden. Auch meine Schülerinnen, die jetzt Ende März fertig werden, da unterrichten schon manche. Die dürfen teils in der Firma schon Kurse anbieten, weil das einfach nochmal eine andere Kreativität in den Beruf reinbringt. Dann teils über die Frauenakademie. Also ganz verschiedene in der Industrie inzwischen auch angekommen. Ja, dass die Menschen, wenn sie im Atem freier sind und nicht so verhalten, zurückhaltend, dass da was ganz anderes entsteht. Also wir bieten Gruppen an. Ich habe zum Beispiel 3 Gruppen am Montagmorgen, am Montagabend und am Donnerstagabend, also heute Abend auch noch. Und dann kann ich Wochenenden über die größte Krankenkasse von Ulm gibt es 2 Wochenenden im Kloster Brandenburg. Es gibt im Kloster Untermarchtal Wochenenden, da nehme ich noch Musik dazu, weil ich ja auch Tanz als Meditation anbiete. Und auch Ferienwochen mit Atem und Tanz in der Schweiz. Und da können wir immer eigentlich sehr viel Freude miteinander haben, weil der Atem fördert das Wesentliche vom Menschen hervor. Das heißt, wenn der Atem da ist, dann gibt es so diesen Moment der Wertschätzung auch dem anderen gegenüber, weil wir spüren, wie unglaublich wertvoll so ein Menschenleben ist. Und wenn wir denken, in 24.000 bis 26.000 Atemzüge haben wir am Tag, welche leben wir denn wirklich? Und was ja ist, also in dem Moment, wo das Gehirn nicht mehr durch, mit Atem versorgt wird, dann auf einmal, oder wenn wir nach Luft schnappen, wenn mir der Atem stockt, auf einmal dann merken wir, dass da was fehlt. Vorher ist es so selbstverständlich, aber es liegt ein Riesenpotenzial drin. Und das versuchen wir in den Kursen oder auch auf der Liege, wenn jemand zum Beispiel einen Unfall hatte, einen Schock hatte, auf der psychischen oder auf der körperlichen Ebene oder auch nach einer Narkose. Da fallen Menschen manchmal in Depressionen oder sie merken, ich komme gar nicht mehr hinterher in meine Kraft. Und da liegt es oft an dem, dass der Atemrhythmus, den wir ursprünglich wie eigene Fingerabdrücke mitbekommen haben, dass der verändert worden ist über diese Zeit, über dieses Schockerlebnis. Und schon ein kleiner Auffahrunfall, also ich habe da schon kleine Wunder erlebt mit meinem Klientel, immer wieder, dass dann der Mensch wieder in seine ursprüngliche Kraft und Form kommt, also in seine Gestalt, über diesen empfangenden Atem, nicht über das Willentliche. Das Willentliche, das können wir im Ausatem gestalten und jeder Gedanke wirkt auf den Atem ein. Jedes Gefühl wirkt auf den Atem ein. Was sagen Sie, wenn Sie was ganz Wunderbares erleben? Was machen Sie dann?
Wow.
Ja, einatmen. So, genau. Oder ausatmen.
Ja, ja, in dem und Fall dann kommt ein ist Ton. Jetzt mehr so ein Ausatmen, ja, ein Ton, ja, genau.
Und also wir unterstützen den Mensch, dass er dahin kommt, dass er sich selber wieder erlebt und erfährt. Und das kann man eigentlich in allen Bereichen, also es kommen Menschen mit Burnout, mit Asthma, aber es kommen vor allem eben auch Frauen, die vielleicht Ängste haben oder sich nicht sicher fühlen oder sich einfach entwickeln wollen, also noch schauen, was in ihnen ist, was sie noch machen wollen mit ihrem Leben. Und da kann ich einfach immer nur staunend unterstützend dabei sein. Ja.
Zwischen den Zeilen, was Sie auch vorher schon gesagt haben und jetzt wieder, höre ich immer ein bisschen raus oder meine rauszuhören, dass überwiegend Frauen zu Ihnen kommen. Sehe ich das richtig oder?
Ja, leider. Männer kommen erst, wenn sie am Burnout sind oder wenn sie überfordert in irgendeiner Weise. Zeigt auch, ich habe 12 Auszubildende, es sind 11 Frauen, ein Mann. Und das ist, glaube ich, so üblich fast. Das ist ja auch beim Yoga oder in anderen Dingen, auch bei Tanz als Meditation, da haben wir auch meistens dann bei 10 Menschen einen Mann oder höchstens 2.
Was glauben Sie, was sind die Gründe dafür? Das, also Sie sagen, bei Meditation ist genauso. Warum kommen da weniger Männer? Was meinen Sie?
Ich kann es, also es ist eher eine Vermutung. Männer sind schon noch so heute auch erzogen, dass es sehr um das Zielgerichtete, das Willentliche geht. Und Frauen dürfen schon eher auch gucken, dass es ihnen gut geht. Also durchhalten, das ist, glaube ich, schon ein bisschen was Männliches. Inzwischen auch von vielen Frauen, bis sie dann an den Anschlag kommen. Aber so dieses für sich sorgen, auch noch gucken, was gibt es denn sonst noch. Frauen sind öfter mal auch Teilzeit beschäftigt, haben auch mehr Zeit. Und dann spielen vielleicht auch manchmal noch inzwischen auch diese Gewissheit, ich möchte gut für meine Kinder da sein, also dieses, wenn es mir gut geht dann, und ich bleibe ruhig, dann weiß man inzwischen ganz genau, dann weiß Frau ganz genau, dann bleiben meine Kinder auch ruhig. Also dann, wenn ein Baby schreit und die Mutter wird nervös, dann schreit das Baby
noch mehr.
Noch mehr, auf jeden Fall.
Ja, ja. Dann gut, wenn der Papa nicht da ist und dann das Baby mitnehmen kann, manchmal.
Manchmal,
ist aber nicht
Fall.
Immer da.
Gell? Ist nicht immer da, genau. Also da dieses den Atem kommen zu lassen, gehen zu lassen und warten können, bis er wiederkommt, hilft dazu, dass ich in meiner Kraft bleibe.
Für mich ist das jetzt so ein kleines bisschen ein Stichwort. Ich verzichte jetzt mal bewusst auf die Musik, sondern ich möchte jetzt mal dranbleiben, wie denn eigentlich jetzt so eine Arbeit, also so ein Angebot, nenne ich es jetzt mal, bei Ihnen aussieht. Sagen wir doch, heute Abend haben Sie doch wieder eine Gruppe.
Ja. Ja?
Wenn Sie einfach so mal ganz grob so erzählen, wie läuft jetzt so eine Stunde oder anderthalb, weiß nicht, wie lang es heute Abend geht, wie läuft sowas?
Eineinhalb Stunden.
Wie läuft es ab heute Abend?
Die Menschen kommen, die wissen, dass im Schrank die Hocker stehen, also im eingebauten Schrank, im Gruppenraum. Da holen sie sich ihren Hocker raus und ich lasse dann eigentlich immer am Anfang zum Ankommen ein oder zwei Musikstücke laufen, so dass sie sich erstmal bewegen. Ja, dann kommt aber noch eine Anregungsübung, das heißt eine ganz gezielte, ein Schwingen, ein Schütteln, wo jener dann schon merkt, aha, ja, da sind noch meine Schultern verspannt und da darf ich jetzt loslassen. Und anschließend, da geht es dann darum, dass wir immer die gleiche Haltung auf diesem Hocker, der ohne Lehne ist, vorne sitzend und die Füße ungefähr hüftbreit, parallel stehend, nachspüren, was ist denn nach einem Angebot, zum Beispiel jetzt den Fuß am Boden ganz sanft zu streichen oder mit den Händen das Bein zu streichen, also die Empfindungsfähigkeit zu wecken. Und dann nach jedem Angebot spürt jede wieder in dieser immer gleichen Form, hüftbreit sitzend, Füße am Boden, so nach, was ist denn jetzt eigentlich anders? Und das wirkt sehr stark, wenn die Empfindungsfähigkeit wächst für den Leib, dann kommt auch der Atem mehr in den Leib. Das heißt, es ist so ein Anlocken des Atems. Mhm. Und da gibt es eben die ganz verschiedenen Übungsweisen, wo wir mal lebhafter, aber je weiter der Mensch fähig ist, sich selbst innerlich auch wahrzunehmen in seinen Atemräumen, auch äußerlich, der äußere Atemraum. Wenn jemand an der Kasse dicht hinter Ihnen steht, ist Ihnen unangenehm. Also da berührt er Ihren Außenraum. Und das heißt, wie weit ist denn mein Außenraum? Und den kann ich eben auch ein Stück weit schützen lernen damit, dass ich mehr bei mir bleibe, vor allem die Mitte. Es gibt die Fingerkuppenarbeit. Wir wissen es von Angela Merkel, die regt sich da immer an, indem sie dann einen Druck auf die Fingerkuppen gibt. sammelt auch, also so jeder Finger, jedes Gelenk, alles hat die eigenen Schätze in sich. Und wir bieten ganz sanfte Übungen an, um das zu erkunden. Es geht also immer um dieses Erforschen. Ja, und dann gibt es manchmal eine Partnerarbeit, wenn gerade an den Rücken kommen wir ja nicht selber so gut. Das kann auch sehr lebhaft, das kann aber auch sehr empfindungsfähig sein, also ein Rückengespräch, Rücken an Rücken zum Beispiel, angelehnt und ein bisschen reiben. Ja, und dadurch kommt dann unter Umständen auch, dann wandern wir weiter nach oben, dann kommt noch der Kopf dazu. Bei den meisten Menschen 5 Kilo im Durchschnitt wiegt so ein Kopf. Wenn Sie sich vorstellen, Sie müssten jetzt den ganzen Morgen oder
mit 5 Kilo rumlaufen.
Oh, 5 Kilo
rumlaufen. Melone ist so eine richtig dicke Melone da, ja.
Ja, das wäre anstrengend. Das ist und die richtig, meisten Menschen haben ihren Kopf nicht oben zwischen den Schultern in der Balance sitzen. Und da gibt es halt auch ganz feine Übungen, wo ein Bewusstsein entsteht, dass wie denn dieser Kopf denn leichter zu tragen ist und wo denn der sitzen könnte, dass es diese Kraft, die wir aufwenden, um den Kopf vor uns herzutragen, die können wir doch anderweitig nutzen. Das heißt, das zu erlernen, zu erforschen, ist doch ein großer Moment, dass ich diese Kraft anders einsetzen kann. Und eben, es gibt eine andere Haltung. Die innere Haltung verändert sich, die äußere Haltung verändert sich. Und da geht es über diese 5 Atemräume. Es gibt Atemgesetze. Es gibt zum Beispiel, wenn ich Boden unter den Füßen brauche, dann gibt es den absteigenden Ausatem. Also ich entlasse ihn nach unten. Ich kann ihn aber auch nach oben entlassen. Das Vater-Jan-Prinzip, so sich nach vorne runterlassen, das kennen Sie bestimmt.
Ja.
Das kennen alle Menschen. Und dann sagen sie, ja wieso, anders geht's doch gar nicht, weil ich habe doch, dann ist doch der Bauch eingeklemmt, dann kann man doch gar nicht atmen. Ja doch, wenn der Atem im Rücken durchlässig ist, dann kann ich durchaus dieses aufsteigende Prinzip erleben und merke dann plötzlich, ah, da wird es ja viel leichter. Und unter Umständen kann ich dieses Prinzip dann, wenn ich weiß, wenn ich abends nach Hause komme und bin schwer, dann kann ich dieses Prinzip ja auch anwenden. Noch schöner ist, und der Körper spricht ständig mit uns, wenn ich merke, dass der sagt, ach, so kann ich jetzt nicht mehr sitzen, du sitzt ganz krumm. Ja, es gibt so, eigentlich spricht der Körper ständig, wir hören ihm meistens bloß nicht zu. Gernhardt hat ein herrliches Gedicht gemacht, falls Sie das interessiert.
Ja, lesen Sie es gern vor.
Mein Körper rät mir, ruh dich aus. Ich sag ihm, mach ich, altes Haus. Denk aber, ach, der sieht's ja nicht und schreibe heimlich dies Gedicht. Da sagt mein Körper, na, 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 mein guter Freund, was tun wir da? Ach, gar nichts, sage ich aufgeschreckt und denk, wie hat er das entdeckt? Die Frage scheint recht schlicht zu sein, doch ihre Schlichtheit ist nur Schein. Sie lässt mir seither keine Ruhe. Wie weiß mein Körper, was ich tue?
Tja, wie weiß er das? Über den Atem doch sicher auch ein Stück weit.
Ja, es ist der Atem, der das alles verbindet. Der Atem verbindet das Körperliche, das Seelische, das Geistige und das Spirituelle. Und wir können da ganz einfach ein Experiment machen. Eben, Sie haben es vorher schon gesagt, wenn Sie an etwas Schönes denken, dann werden Sie einatmen und wieder ausatmen. Mhm. Viel tiefer, als wenn Sie den Kopf gesenkt halten, und das ist dann oft bei Trauernden der Fall, und sich in sich zurückziehen, und dann wird allein durch den Gedanken an das, was schwer ist, wird der Atem kleiner. Und die Frage, ich arbeite ja auch ehrenamtlich im Hospiz mit, ist dann immer, wann ist der Mensch wieder bereit, dieses Muster loszulassen und wieder der Welt sich zuzuwenden. Und eben dieses Körperliche, der Körper weiß, was ich tue, den haben wir ein Stück weit, das verdrängen wir halt, um hart zu sein, um was leisten zu können. Aber es geht, die Leistung geht viel leichter andersrum. Ja, indem es mir Freude macht, das, was ich tue, dann bin ich auch gut. Und das Seelische, wenn seelische Bedrängnis kommt, dann geht es auch darum, dieses Seelische anzunehmen, auch das Gefühl anzunehmen und nicht wegzuschicken. Da kommen eben dann die Verhärtungen her, dass jemand sagt, ich muss aber trotzdem im Beruf, da darf das niemand merken, dass mir es gerade dreckig geht. Und dann kriegen die Menschen wie so ein Brett im Rücken. Mhm. Und dieses Brett, wenn sie dann zu mir in die Einzelstunde kommen, da kann ich, und deswegen dauert auch die Ausbildung so lange, die Hände werden ausgebildet auf die Spürfähigkeit, auf die Empfindungsfähigkeit, und da kann ich dann Lösung anbieten. Mhm. Und diese Lösung im Rücken bewirkt, dass der Mensch wieder sich zulässt, tiefer atmet und dann eben auch dieses Gefühl und dieses tatsächliche erlebt, dass der Atem von selber einströmen kann und dass ich ihn gar nicht holen muss, sondern er ist mir geschenkt. Er ist ein großes Geschenk und er darf mich ganz erfüllen, von wirklich von den Haarspitzen bis zu den Zehen. Das ist was Wunderbares.
Frau Zipplies, wir atmen ja nicht nur, wenn wir wach sind, sondern auch, wenn wir schlafen.
Ja, normalerweise ist da der Atem unbewusst und das ist auch gut so. Schwierigkeiten haben die Menschen meistens beim Einschlafen oder dass sie nicht durchschlafen können. Also eben, wenn sie zu viel Stress haben, dann holen sie eher den Atem, stoßen ihn wieder aus und abends wollen sie ins Bett gehen und dann rädelt der Kopf noch weiter im Hamsterrad. Und da kann der Atem sehr, also da da fällt dann die Atemruhe, denn wir schlafen normalerweise in der Atemruhe ein. Und wenn wir uns jetzt aber, wenn jemand da Mühe hat, dann ist zum Beispiel ein ganz einfaches Mittel, es gibt da wunderbare Körperübungen auch dazu, aber sich tragen lassen von der Matratze und zu lächeln. Ich biete meinem Kopf etwas an, dass er beschäftigt ist, und sage ihm, lächle. Ich biete meinem Körper an, dass er sich tragen lässt. Und das so im Wechsel, tragen lassen, lächeln. Das ernste Gesicht braucht ja viel mehr Muskulatur, angespannte, als das lächelnde Gesicht. Außerdem gehen die Nasenlöcher dann auf und es kommt eine andere Atemfrequenz rein. Und über dieses Spüren des Leibes, dass er sich von der Matratze tragen lassen kann, entsteht dann vielleicht schneller eine Atemruhe und in dieser Atemruhe kann der Mensch dann einschlafen.
Das heißt, man atmet da deutlich langsamer.
Ja, die Atemruhe ist eigentlich die Kreativität in uns. Also. Die sollten wir, wenn wir irgendwo sitzen, immer wieder haben. Durch viel Sprechen oder wenn wir an der Arbeit sind, dann gibt es die oft nicht. Aber wenn der Mensch sich hinsetzt und Feierabend hat und wirklich Feierabend hat, dann müsste eigentlich der Einatmen von selbst kommen, der Ausatmen von selbst gehen dürfen. Das ist das, was ich der Welt schenke, also mit meiner Sprache, mit dem Singen. Und dann eine Atemruhe entstehen. Und in dieser Atemruhe entsteht eigentlich Intuition, Kreativität. Da kommt was Neues, bevor der neue Einatem kommt. Und die fehlt dann oft in der Nacht, eben wenn der Mensch zu sehr aufgeregt, wenn er, ja.
Ja, Ruhe, da denkt man vielleicht ja auch an Meditationen. Auf meinem Spickzettel, ich habe ja immer einen, da steht, dass sie auch Kurse in Tanz als Meditation anbieten. Erzählen Sie dazu was, es interessiert mich jetzt wirklich, was ist das?
In Ulm gibt es seit 30 Jahren, da haben wir dieses Jahr eigentlich ein Jubiläum, gibt es dieses Angebot von Tanz als Meditation. Und da haben Menschen herausgefunden, dass es gut tut, auch im Tanz wirklich jeden Schritt zu erleben. Das heißt dann meistens so in der eigenen Fantasie, das muss man, bis man jeden Schritt erlebt, da wird man ja ganz, ganz langsam. Als mir meine Freundin das damals erzählt hat, sie wäre bei einem Abend in einem großen Saal in St. Georg gewesen und da hätte man ganz langsam getanzt. Und es sei aber so schön gewesen, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich da mitgehe, weil ich war eigentlich eher Tischtennis spielen und ein bisschen schnell, gern schnell Auto gefahren. Aber ihr zuliebe bin ich dann doch mitgegangen, habe festgestellt, so einfach ist das ja gar nicht. Erstens sich die Schritte zu merken, die da in Volkstänzen, aber auch choreografierte Tänze, wo alle den gleichen Schritt entweder angefasst oder unangefasst tanzen, was aber dann dazu führt, dass es so ein Gemeinschaftsgefühl gibt, wenn ich im Kreis tanze. Also wenn jede nur für sich zur Musik irgendwie tanzt. Also das machen wir unter Umständen auch immer wieder. Aber dieses im Kreis zu tanzen, angefasst oder unangefasst, aber zu einer Choreografie. Und dann bewusst in jedem Schritt sich zu erleben. Das heißt, wenn ich die Arme hebe, heben alle die Arme. Oder wenn ich zur Mitte gehe oder wieder nach außen, dann kann das zu sehr lebhafter Musik sein, zu klassischer Musik. Weihnachtsoratorium zu tanzen ist fantastisch. Kann man sich vielleicht so nicht vorstellen.
Kann man jetzt gerade wirklich nicht vorstellen. Nein, ehrlich nicht. Da bin ich jetzt ganz ehrlich.
Ja, aber es ist so eine Form, wo wir sehr in die Präsenz auch kommen. Mit Musik kann man ja sehr in die Präsenz kommen, wenn es heißt, also beim Walzerschritt oder auch beim argentinischen Tango. Da heißt beim Tango zum Beispiel, beim argentinischen Tango geht es ja auch um das Spüren. Und da verbindet sich was. Dieses Anwesendsein, Dasein, in der Präsenz sein, mich wahrnehmend und die anderen wahrnehmend. Und der Chef ist die Musik. Ja, Also die gibt den Takt vor, egal ob es jetzt was sehr Lebhaftes ist oder etwas sehr, sehr Langsames von Bach, der ja sehr den Takt gut getaktet einfach hat, seine Musik. Ja, und da gibt es Menschen, die choreografieren heute noch neue Tänze. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten mit großen Sprüngen, mit kleinen Schritten. Im Moment tanzen wir auch einen Friedenstanz, einen türkischen. Da geht es sehr ums Kleine, sehr, sehr kleine Schritte zu machen. Ist für mich manchmal ziemlich schwierig. Ich liebe es, im großen Raum,
großen Stil
ja, zu tanzen. Ja, also da ist sehr viel möglich, aber es geht immer um die Präsenz und um die Wahrnehmung.
Sie geben diese Kurse?
Ja.
Und da sind auch überwiegend Frauen drin?
Da sind mehr Frauen als Männer, ja.
Aber es ist nicht ganz so krass?
Naja, das ist unterschiedlich. Also, aber so zwei, drei Männer haben wir meistens dabei. Am ausgeglichensten ist es eigentlich nur in der Ferienwoche, wenn ich hinter St. Gallen nach Teufen fahre, in den Fernblick. Da haben wir meistens dann doch so höchstens zwei Drittel, ein Drittel.
Aber das ist Männer. Ja, schon ein gutes Verhältnis.
Das ist schon ein gutes Verhältnis.
Ja.
Ich würde es den Männern wünschen, dass sie zumindest zum Atmen kommen.
Und hier in Ulm oder in Neu-Ulm machen Sie das auch? Sie bieten das jetzt hier an? Ja, da bin ich jetzt überhaupt gerade mal bei der Frage, die haben wir vorher gar nicht gestellt, wenn jetzt Leute draußen zuhören und sagen, ja, also diese Atempädagogik, diese Atemübungen, das ist was sehr Interessantes für mich oder jetzt auch Tanz als Meditation. Wie kommt man dann zu Ihnen?
Meistens kommt man über Mundpropaganda zu mir, indem jemand sagt, du geh mal zu Margareta, die ist gut. Und dann kommt man über die katholische Erwachsenenbildung, da bin ich als Honorarkraft für den Tanz. Mhm. Und über meine Homepage www.atem-tanz.de, da kann man reingucken. Und ja, da sieht man dann schon mal die Räume und auch was beschrieben. Ja, und dann über die Klöster. Ja, im Kloster Neumarkthal bin ich mit im Programm drin. Die liegen irgendwo aus. Aber die meisten kommen doch über irgendjemanden, der sagt, du magst mal mitgehen. Da darfst du gerne mal schnuppern.
Ist es Zufall, dass Sie das in Klöstern machen? Ich meine, Klöster gelten ja so ein Stück weit als Hort der Ruhe.
Ja, das ist nicht ganz ein Zufall. Ja. Ich habe es in Klöstern eben auch kennengelernt. Und das, was man im Raum arbeitet, da hat der Raum die Ausstrahlung dafür. Und da gibt es natürlich schon diese Bildungshäuser der Klöster, haben schon diese innere Haltung auch dazu, dass sie das unterstützen, dass der Mensch sich ins Innere auch mal vertieft und seine eigenen Schätze hebt und zu seinem Wesen findet. Und insofern bietet sich das natürlich sehr an, gerade im Kloster Untermachtal oder auch im Kloster Brandenburg bei Diegenheim zu machen.
Ja, da steckt ja immer so ein bisschen eine Philosophie oder Theologie dahinter, dass Gott in einem selbst steckt.
Ja.
Kann man das so sagen?
Ja. Also über den Atem, im Atem, wenn man dem folgt, dann kann man durchaus die Spiritualität erleben. Und es geht ja wirklich ums Erfahren der Spiritualität. Es geht ja nicht, irgendwas zu machen. Und das ist ein Thema, ja, da kann ich nicht einfach so drauf losplaudern, denn das geht schon sehr ins, was ist erfahrbar in der Spiritualität? Richard Rohr hat dazu wunderbare Bücher geschrieben, ein Franziskaner, hat eben mit Gemeinschaften diesen Atem, auch den zugelassenen Atem, dem Atem zu lauschen, hat festgestellt, dass da viele Erfahrungen möglich sind. Im Zen ist es genauso. Ja? Mhm. Ob jetzt das in Benediktushof, Williges Jäger, Da geht es auch um den Atem. Zuerst am Atem zu bleiben, den Atem kennenzulernen, sich dann aber nicht am Atem festzuhalten. Ja, auch da nicht festhalten, sondern den Atem kommen, gehen lassen und offen sein. Und da entsteht einfach die Weite, die Verbundenheit. Gestern war vielleicht der Wind noch in Afrika, heute atmen wir diese Luft. Wir sind miteinander verbunden, einfach über das, dass wir dieselbe Luft atmen. Und da ist die Erfahrung der Verbindung mit dem, was ich innerlich erlebe und dem, was außen stattfindet, da sind natürlich die Klöster ein wunderbarer Aufenthaltsort für so ein Wochenende, um das mal, ja, nicht kochen zu müssen, einfach sich an den Tisch setzen zu dürfen, ein Zimmer für sich zu haben, Rückzugsort und dann in einem Kurs erleben zu dürfen, wie, ich würde manchmal gern ein Foto machen, wenn die Menschen kommen, aber da kenne ich sie manchmal noch nicht. Und dann hinterher am Sonntag.
Vorher, nachher.
Und das ist fantastisch, wie die Menschen untereinander schnell in den Frieden kommen mit sich selbst und mit den anderen. Und das sagen die mir oft auch bei den Atemkursen, auch bei Stressbewältigungstraining im Kloster Brandenburg mit Hilfe der Krankenkasse, dass sie nie erlebt haben, dass man innerhalb von 2 Tagen so warm miteinander werden kann. Ja, aber weil man sich schätzen lernt, weil man merkt, ja, das ist ja unglaublich, was wir an Schätzen in uns tragen, was die Gelenke uns helfen können. Ellenbogen zum Beispiel haben ja bei uns in Deutschland eine sehr schlechte Presse. Aber die Ellenbogen, wenn man die mal hält und dann die eine Hand ans Seelenfensterchen, also so an ein Schlüsselbein legt und dann spürt, was die Ellbogen, wie die einen beruhigen können und wie diese Hand einen selber, wenn die da liegt, wie der Mensch in sich ruhen kann, auch in seiner Mitte ruhen kann, wenn ich die Hand auf die Mitte lege. Dieses in sich ruhen und aus dem heraus entsteht eine andere Kraft und mit der kann ich dann wieder in den Alltag gehen. Also ich habe nicht die Atemausbildung gemacht, um mich zurückzuziehen aus dem Leben. Nein, überhaupt nicht. Ich wollte Durchsetzungsfähigkeit, ich wollte Kraft, meine Kraft ins Außen bringen. Und deswegen bin ich dann auch zum Hospiz gegangen, ehrenamtlich, und begleite da Trauernde, damit die auch wieder so ins Leben finden können oder auch jetzt im Einführungskurs, dass die Menschen gut mit in der Begleitung sind, dass sie gut bei sich sind, um nicht zum anderen rüber zu hupfen. Also so bei sich zu bleiben, in der Ruhe zu bleiben, um die Ruhe anbieten zu können dem Mensch, dem Gast, der dann bei uns die letzten Tage und Wochen verbringt.
Ja, wenn ich Sie jetzt so anschaue, draußen sieht man Sie aber nicht. Das ist ein bisschen der Nachteil beim Radio. Die Frau Zipplis, die sitzt da mit einer Begeisterung, einem strahlenden Gesicht jetzt wirklich. Und ich habe so das Gefühl, ich glaube aber, dass es mehr ein Gefühl ist, ich weiß, dass sie das glücklich macht, wenn sie den Leuten so helfen können.
Ja, das macht sehr glücklich, ja. Und das sagen jetzt auch schon meine Schülerinnen und mein einziger Schüler. Es sind wunderbare soziale Kontakte, jemand unterstützen zu dürfen. Alle Menschen wollen doch für andere auch was Bewirkendes sein. Also ich denke, kein Mensch will einfach so auf der Welt sein. Irgendwie, jeder will doch was bewirken. Und da ist es halt meine Art zu bewirken. Und das macht mich sehr glücklich, ja. Das macht mich wirklich glücklich.
Frau Zipplis, die Stunde ist leider schon fast um. Gibt es noch irgendetwas, was Sie nur kurz sagen möchten? Oder?
Atme. Und spür dich dabei.
Genau. Dann danke ich Ihnen recht schön, Frau Zipplis, dass Sie da waren. Unser Thema heute war eben erfahrbarer Atem und Tanz als Meditation. Am Mikrofon war Rudi Arnold und tschüss, Frau Zipplis, machen Sie es gut.
Tschüss, danke.